Tja, wie kann man jetzt in 4 Wochen eine Sprache lernen? Ganz einfach.
Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben.
Hallo, ihr Speedlearner da draußen. Ja, wie lernt man eine Fremdsprache in 4 Wochen? Wir hatten jetzt im letzten Abschnitt dieser Podcast-Folgen Englisch intensiv in 10 Tagen. Aber wie kann man denn eine Sprache in 4 Wochen lernen? Wir haben ja bei uns dieses Konzept, Sprachen in 10 Tagen, in 4 Wochen, in 3 Monaten oder in 12 Monaten zu lernen. Alles, was länger dauert, ist im Alltag für gewöhnlich auch nicht mehr praktikabel. Keiner hat mehr Zeit, jahrelang irgendwelche Sprachen zu studieren. Man kann sie vertiefen, aber man sollte doch innerhalb einer ziemlich kurzen Zeit ein gutes Ergebnis haben. Und die heutige Zeit ist immer schneller und immer ergebnisorientierter. Es geht, ja, ich merke immer mehr, dass die Menschen keine Geduld mehr haben. Alles muss sofort passieren, alles ist sofort greifbar. Selbst wenn ich mir überlege, was sich beim Fernsehschauen verändert hat. Als ich noch Fernsehen geguckt habe, wir hatten Netflix oder die regulären Programme und dann konnte man das aufnehmen und streamen und jederzeit abrufen, egal wann. In meiner Jugend und Kindheit, das ist immer mühsam, das zu vergleichen, aber da gab es dann um 16 Uhr eine bestimmte Serie, die kam einmal in der Woche und wenn ich nicht vorm Fernseher saß, habe ich es halt nicht gesehen. Und wenn dann diese Serie vorbei war, oder diese Folge vorbei war, dann musste ich bis zur nächsten Woche warten. Und das hat auch funktioniert. Ich glaube, Geduld ist etwas, was die wenigsten von uns noch haben. Und Disziplin ist das Zweite. Beides ist aber elementar wichtig, wenn man eine neue Fremdsprache lernen möchte. Geduld deswegen, weil natürlich durch die entsprechenden Übungen im Gehirn die Synapsen sich verknüpfen müssen, damit überhaupt die Hardware gebildet wird. Und Disziplin, weil man wirklich jeden Tag dranbleiben muss, wenn man innerhalb von kürzester Zeit eine Sprache lernen möchte. Ich habe jetzt von Montag bis Mittwoch wieder jemanden, der 3 Tage zu mir kommt. Und dann sind wir 3 Tage intensiv damit beschäftigt, die Zielsprache, die da gebucht wurde, zu trainieren. Und das funktioniert, wenn man, wie gesagt, die verschiedenen Aspekte berücksichtigt. Und aktuell lernen Andrea und ich Schwedisch. Wir haben ja jedes Jahr 2 Sprachen, die wir uns vornehmen. Wir haben vor einiger Zeit mal erzählt, wie wir Italienisch gelernt haben. Und jetzt sind wir mit Schwedisch dran. Und jeder von uns hat so seine eigenen Strategien, was er macht. Andrea hat beispielsweise einen Kurs gefunden, in dem Schwedisch für Anfänger von 0 auf vorgestellt wird. Ich habe in der Vergangenheit mal den Huber-Sprachkurs Schwedisch durchgearbeitet. Und damals war mein Konzept, dass ich an der Innenseite des Lehrbuchs die Zahl 100 aufgeschrieben habe, weil ich immer sage, 100 Stunden brauche ich, um eine Sprache zu lernen. Und bei Schwedisch war es so, dass ich nach 40 Stunden so weit war, dass ich im Urlaub oder auf Jugendfreizeiten, die ich früher organisiert habe, oder bei Interlingua-Treffen ganz gut klarkam. Es hat mir aber dann im Endeffekt nie wirklich ausgereicht. Wenn ich jetzt ad hoc hätte Schwedisch reden sollen, hätten mir Wörter gefehlt. Andrea fängt komplett bei 0 an. Und deswegen ist es ganz schön zu vergleichen, wie wir beide uns da gerade sprachlich entwickeln. Und was wir gemeinsam haben allerdings ist, dass wir ein Konzept haben, mit dem wir uns zweimal die Woche austauschen. Das heißt, wir haben zweimal die Woche wirklich jeweils eine Stunde Zeit eingeplant, die wir auch nutzen, um gemeinsam das Schwedisch voranzutreiben. Was wir ansonsten so im Alltag machen, wenn wir uns sehen, ist, dass wir einfach versuchen, so viel wie möglich auf Schwedisch miteinander zu sprechen. Wir erzählen uns, wie der Tag war, wir sprechen im Alltag, wann immer möglich, Schwedisch, wenn wir gemeinsam kochen oder beim Sport, völlig egal. Was sind jetzt so die unterschiedlichen Ansätze und die Gemeinsamkeiten? Also grundsätzlich kann man natürlich eine Sprache damit lernen, dass man einen ganz normalen Sprachkurs irgendwo sich holt. Allerdings ist es erstmal wichtig, dass man den richtigen Zeitpunkt überhaupt abpasst. Bin ich im Moment gerade offen für diese das Sprachenlernen? Habe ich in den nächsten 4 Wochen mindestens 1 bis 2 Stunden am Tag, die ich mir freimachen kann und freimachen möchte? Habe ich die Möglichkeit, Zeit zu investieren, um mit Muttersprachlern Kontakt aufzunehmen? Bin ich in der Lage, mir Zeit zu nehmen, um Vokabeln zu merken, um Texte laut zu lesen? Das sind alles Fragen, die man sich im Vorfeld stellen muss, denn manchmal ist einfach der Zeitpunkt noch nicht der richtige. Wenn ich eine Sprache lernen muss innerhalb kürzester Zeit, dann muss ich mir auch die Zeit dafür nehmen. Also in unserem Fall jetzt, wir nehmen uns gezielt Zeit jeden Tag, um uns mit der Sprache zu beschäftigen. Andrea hört morgens, wenn sie aufgestanden ist, direkt schon, bevor sie irgendetwas anderes tut, ihre Einheiten ihres Sprachkurses und dann auch auf dem Weg zur Arbeit. Und bei mir ist es so, dass ich jeden Tag über HelloTalk mit Muttersprachlern in Kontakt bin und dass ich, wenn ich meinen Alltag gestalte, überlege, wie ich diese Dinge auf Schwedisch beschreiben würde. Habe dann immer mein Handy dabei und schlage die Wörter nach über DeepL. Und dann lese ich abends laut mindestens 20 Minuten. Aktuell den kleinen Prinzen. Andrea hat die Märchen der Gebrüder Grimm bei sich. Und genauso höre ich dann auch im Auto einen Podcast von Oskar. Schwedisch lernen mit Oskar. Und das ist aber nur Passives. Ja, das ist das, was so im Hintergrund nebenher läuft. Und was wir beide eben gemeinsam haben, also unser gemeinsames Lernen, ist die Struktur mit der entsprechenden Speed-Learning-Technik. Das heißt, wir kombinieren die herkömmlichen Lernmethoden, aber der gemeinsame Nenner, mit dem wir dann auch gemeinsam trainieren, ist die spezielle Speed-Learning-Technik. Und die stelle ich euch jetzt mal vor. Also zunächst mal braucht man ja eine Möglichkeit, um seinen Lernerfolg zu messen. Und Andrea und ich haben, seit wir uns kennen, verschiedene Sprachen miteinander gelernt. Das fing an mit Italienisch, dann haben wir Polnisch zusammen gelernt und für dieses Jahr schon Spanisch und jetzt steht eben Schwedisch auf dem Plan. Das heißt, für jedes Jahr haben wir uns 2 Sprachen vorgenommen. Und bereisen natürlich dann auch entsprechend die Länder, in denen diese Sprachen gesprochen werden. Wir werden jetzt im Mai wieder mal eine Woche in Polen sein, um das aufzufrischen. Und dann sind wir im Sommer erst in Frankreich für Französisch. Sie ist ja Französischlehrerin, ich hatte Französisch in der Schule. Und dann anschließend geht's nach Schweden. Und parallel ist sie nochmal in Spanien. In Spanien waren wir über Pfingsten schon, in Bilbao. Und so wird einfach die Sprache dann auch trainiert. In meinem Alltag spreche ich innerhalb einer Woche ungefähr 7 Sprachen mit Geschäftsleuten, also mit Kunden oder mit Geschäftspartnern. 7 Sprachen, die ich in der Woche tatsächlich auch trainiere und kultiviere und gelegentlich dann einmal im Monat über HelloTalk, sodass ich auf insgesamt roundabout so 16 Sprachen komme, die ich im Monat wenigstens einmal anwende. Aber wie gesagt, 7 jede Woche. Und jetzt ist eben im Moment gerade Schwedisch ziemlich im Fokus. Wie machen wir das also, um das Lernen der Sprache messbar zu machen? Ich nenne übrigens diese Zahlen nicht, weil ich damit angeben möchte, also nicht nur, weil ich damit angeben möchte, sondern auch um klarzumachen, dass ich, glaube ich, ganz gut Erfahrung habe, wie man eine Sprache lernt. Und auch mehrfach bewiesen habe, dass es eben schnell und effektiv geht. Man kann innerhalb von 4 Wochen eine Sprache lernen, um sie dann nach 6 Monaten wieder komplett zu vergessen. Ja, also das ist gar kein Problem. Man muss die Sprache irgendwie kultivieren und dass das geht, ist klar. Also der erste Schritt ist, und das ist ein bisschen Arbeit und daran scheitert es eben schon bei den meisten, weil ein bisschen Arbeit heutzutage für die meisten keine Option mehr ist, sondern alles muss schnell gehen. Aber Speed Learning bedeutet, dass man etwas schneller lernt als normal und länger und nachhaltiger merkt. Das bedeutet aber nicht grundsätzlich, dass man gar nichts dafür tun muss, sondern man muss einfach ein bisschen was vorbereiten. Wenn die Vorbereitung einmal erledigt ist, dann ist man fit. Ich zeichne das gerne, vergleiche das gerne mit dem Autoführerschein. Den muss man auch machen, um sich in Zukunft schneller bewegen zu können als mit dem Fahrrad. Wir haben also wir haben eine Liste mit 100 Symbolen erstellt, Andrea und ich. Wir haben ja einmal die Baumliste. Ich habe die Baumliste, sie hat die Einhornliste. Wer die Baumliste nicht kennt, das ist eine Liste, die die Zahlen von 1 bis 20 mit Symbolen verbindet. Also wer diese Liste nicht kennt, kann sie bei uns anfordern. Wir haben die bei uns im Shop. Ich glaube für, keine Ahnung was, 4 Euro geben wir die Liste raus. Baumliste oder Einhornliste, könnt ihr euch überlegen. Und das sind eben diese verschiedenen Symbole. Ansonsten haben wir dann für jeden Raum der Wohnung 10 markante Punkte definiert. Das heißt also, wir haben zum Beispiel eine Eingangstreppe, dann haben wir eine Wendeltreppe, dann haben wir einen Tannenbaum, also den Weihnachtsbaum. Der steht da vielleicht gerade nicht mehr, weil wir April haben, aber in unserer Vorstellung ist er dann noch. Ein Kamin, eine Couch, eine spezielle Pflanze, ein Klavier und so weiter. Und mit jedem dieser Symbole ist ein Verb, also ein Tunwort, verbunden. Zunächst mal auf Deutsch. Das ist also der erste Schritt. Der erste Schritt ist, diese Liste von, sagen wir mal, 10 Punkten sich zu merken. Machen wir mal gerade ein Beispiel. Wir haben also für die Zahlen von 1 bis 10 die Symbole Baum, 1, weil der Baumstamm aussieht wie eine 1. 2 die Zwillinge, weil die Zwillinge immer zu zweit sind. 3 die Kuchengabel, weil die Kuchengabel 3 Zinken hat. 4 das Auto, weil es 4 Räder hat. 5 die Hand, weil sie 5 Finger hat. 6 der Würfel, weil er 6 Seiten hat. 7 der Zwerg, weil es bei Schneewittchen 7 davon gibt. 8 die Achterbahn, weil sie so heißt und aussieht wie eine 8. 9 der Regenschirm, weil der Regenschirm unten geschwungen ist wie eine 9. Und 10 die Bibel, weil die Bibel in der Bibel einfach die 10 Gebote stehen. So, bei Andrea ist bei der Einhornliste das Einhorn die 1, weil 1, das Dreirad die 3, das Sixpack die 6 und die Katze, weil sie 9 Leben hat, das Symbol für die 9, ansonsten sind die Symbole gleich. Jetzt haben wir also Symbol 1, Baum oder Einhorn und verbunden mit dem deutschen Verb gehen. Ich stelle mir also vor, wie ein Einhorn um einen Baum herum geht. Dann haben wir, ich kann mir aber auch vorstellen, dass zum Beispiel ein Baum anfängt zu gehen. Er spaziert einfach mal ein bisschen. 2 die Zwillinge verknüpft mit dem Verb suchen. Einer der Zwillinge sucht den anderen. Dann haben wir 3 die Kuchengabel oder das Dreirad finden. Ist das Verb der Wahl. Ich finde eine gute Konditorei oder mit meinem Dreirad finde ich den Weg nach Hause oder ich finde mein altes Dreirad im Keller wieder. 4 das Auto verknüpft mit Fragen. Ich halte einen Autofahrer an und frage ihn nach dem Weg oder ein Auto hält an und fragt mich nach dem Weg. Dann aber 5 die Hand helfen. Mit meiner Hand helfe ich jemandem, zum Beispiel beim Klettern, den Berg hoch oder ich helfe jemandem beim Tragen einer schweren Kiste. 6 der Würfel oder das Sixpack antworten. Ich würfel bei Mensch ärgere dich nicht oder im Casino und warte auf die Antwort, also darauf, dass der Groupier oder der Mitspieler antwortet, welche Zahl ich habe. Oder ich frage einen Mann mit Sixpack, wie er das geschafft hat und höre mir an, was er mir antwortet. Dann haben wir den Zwerg für die 7 sprechen. Jeder der 7 Zwerge spricht eine andere Sprache. Das ist so das Bild dahinter. Achterbahn verknüpft mit setzen. Ja, ich setze jemanden in die Achterbahn. Regenschirm oder Katze. Ich stellen ist das Verb. Ich stelle den Regenschirm in den Regenschirmständer. Die Katze stellt sich vor meine Tür. Und 10 die Bibel, weil die 10 Gebote drin sind, legen. Ich lege die Bibel auf den Tisch. So, das ist jetzt erstmal die erste Übung, die man im Grunde für sich meistern muss. Also zunächst mal diese 10 Symbole zu haben. Also 1 der Baum, oder das Einhorn, erstmal nur die Zahlen, die verschiedenen Symbole. 2 die Zwillinge, 3 die Kuchengabel oder das Dreirad, 4 das Auto, 5 die Hand, 6 der Würfel oder das Sixpack, 7 der Zwerg, 8 die Achterbahn, 9 der Regenschirm oder die Katze und 10 die Bibel. Okay, so, nächster Schritt, rückwärts. 10, das Symbol für die 10, mach's einfach mal gerade mit. Symbol für die 9, Symbol für die 8, Symbol für die 7, Symbol für die 6, Symbol für die 5, Symbol für die 4, Symbol für die 3, Symbol für die 2, Symbol für die 1. Prima, jetzt nochmal durcheinander, die 1, die 5, und die 7 und die 6, Symbol für die 2, Symbol für die 10, Symbol für die 3, Symbol für die 8, Symbol für die 4 und das Symbol für die 9. Wunderbar. So, und jetzt gehen wir natürlich die verschiedenen Verben durch. Das heißt, jetzt haben wir die Symbole, die können wir. Sagen wir mal, du brauchst eine Viertelstunde, dann kannst du diese Symbole. Und jetzt nimmst du mit Hilfe deiner Vorstellung das Verb dran. Also du hängst das Verb an das jeweilige Bild. Ich habe vorhin Beispiele gebracht. Also, ich bleibe jetzt bei meiner Liste. Baum wäre gehen. Überleg dir ein Bild, wie Baum und gehen zusammenpasst. 2. Zwillinge suchen. Überlege dir, wie Zwillinge und suchen zusammenpasst. Wenn dir das hier zu schnell geht, stopp einfach die Podcast-Folge kurz. Nummer 3. Kuchengabel und finden. Überleg dir auch hier eine Verknüpfung. Nummer 4. Auto und fragen. Du kannst das Beispiel von mir nehmen oder ein eigenes entwickeln. 5. Die Hand helfen. 6. Der Würfel antworten. 7. Der Zwerg sprechen. 8. Die Achterbahn setzen. 9. Der Regenschirm stellen. Und 10. Die Bibel legen. Soweit, so gut. Gehe jetzt mal diese, am besten stoppst du kurz diese Podcast-Folge, wenn du es ernsthaft mitmachen möchtest, und jetzt geh diese 10 Symbole durch und schau, dass du entsprechend die Verben zuordnen kannst. Und wie es dann weitergeht, das erkläre ich dir gleich. So, prima. Klappen also diese ersten 10 Verben. Dann gehen wir jetzt diese verschiedenen Verben einfach mal in den jeweiligen Sprachen durch, die man möglicherweise lernen möchte. Also, wenn wir jetzt Englisch verbessern möchten, dann haben wir gehen, go, suchen, search, finden, find, fragen, ask und so weiter. Im Französischen wäre dann gehen, aller, suchen, chercher, finden, trouver, fragen, demander, helfen, aider. Im Italienischen hätten wir gehen, andare, suchen, cercare, finden, trovare, fragen, chiedere und helfen, aiutare. Was haben wir noch? Im Spanischen zum Beispiel hätten wir gehen, ir, suchen, buscar, finden, encontrar, fragen, preguntar, helfen, ayudar. Und jetzt als Beispiel dann im Schwedischen, da hätten wir gehen, gå, suchen, söka, finden, hitta, fragen, fråga und helfen, hjälpa. Also, wenn du jetzt das Ganze anhand einer Sprache mal ausprobieren möchtest, dann überlege dir, welche Sprache das wäre. Stopp kurz wieder diese Podcast-Folge, suche dir die 10 Verben heraus und dann ja, lerne sie und höre dann wieder weiter. Also dann, bis gleich. So, wenn du jetzt die 10 Verben gelernt hast, dann kommt der nächste Schritt und zwar bilden wir daraus jetzt Sätze. Und jetzt überlege dir mal spontan zu jedem Verb, das du auf dieser Liste hast, einen Satz. Im besten Fall hat dieser Satz maximal 7 Wörter. Mehr sollten es auf keinen Fall sein, weil dein Gehirn sich 7 Dinge immer gut merken kann. Sätze, die länger als 7 Wörter sind, sind meistens schwierig. Ideal sind so 4 bis 5 Wörter pro Satz erstmal. Ja, überleg dir die und stopp kurz den Podcast und dann hören wir uns gleich. Dann sage ich dir, wie es weitergeht. So, wunderbar. Also, ich sag mal so, 80% von euch, die diesen Podcast, diese Folge jetzt anhören, stoppen nicht, sondern hören einfach nur durch und weiter, weil ihr entweder gerade beim Autofahren seid, beim Joggen, beim Sport oder irgendwo anders, wo ihr gerade dieses Thema nicht angehen könnt. Aber wenn ihr es wirklich ernst nehmen wollt, dann nutzt diese Technik, weil tatsächlich auch die heutige Podcast-Folge euch die Möglichkeit gibt, euren Fortschritt beim Lernen von einer oder mehrerer Sprachen zu messen. Und ihr könnt vor allem schauen, wenn ihr mehrere Sprachen sprecht, was ihr hoffentlich tut, auf welchem Niveau ihr in welcher Sprache seid. Hier sind jetzt mal die ersten 10 Sätze, die wir uns überlegt haben. Zu gehen, ich gehe nach Hause. Suchen, ich suche einen Supermarkt. Finden, wo finde ich einen Geldautomaten? Fragen, darf ich Sie etwas fragen? Helfen, ich helfe dir. Antworten, warum antwortet er nicht? Sprechen, bitte sprechen Sie langsamer. Setzen, ich setze Anna neben Otto. Stellen, ich stelle mich auf den Stuhl. Und legen, ich lege das Buch auf den Tisch. Dieser Satz wäre jetzt in verschiedenen Sprachen. Machen wir mal die ersten 5 jeweils wieder. Also ich gehe nach Hause, Englisch, I go home. Italienisch, vado a casa. Französisch, je vais chez moi. Da sieht man auch schon den Unterschied. Das heißt eigentlich nicht je vais à la maison, sondern je vais chez moi, ich gehe zu mir. Was haben wir noch? Russisch, ja idu domoi, ja idu domoi. Polnisch, idu do domu. Dann haben wir Schwedisch, ja går hem. Dann haben wir noch Spanisch, voy a casa. Dann machen wir jetzt Spanisch weiter. Busco un supermercado. Ich suche einen Supermarkt. Schwedisch, ja söker en stormarknad. Polnisch, szukam supermarketu. Italienisch, cerco un supermercato. Englisch, I'm looking for a supermarket. Wir hatten search bei dem Verb. Hier ist es, I'm looking for. Das macht dann gleich das Gehirn neugierig. Was ist denn der Unterschied zwischen search und looking for? Und so kommt man dann auch an grammatikalische Strukturen ran. Denn immer dann, wenn du eine Grammatikstruktur präsentiert bekommst, ohne dass du sie vorher eingefordert hast, merkst du sie dir einfach nicht. Deswegen ist es wichtig, Situationen zu provozieren oder hervorzurufen, in denen du Grammatikwissen aktiv einforderst, wie zum Beispiel jetzt hier. Französisch, je cherche un supermarché. Russisch, ja, ich suche Supermarket. So, was haben wir als nächstes? Wo finde ich einen Geldautomaten? Spanisch, donde puedo encontrar un cajero automático? Schwedisch, var kan jag hitta en bankomat? Polnisch, gdzie mogę znaleźć bankomat? Italienisch, dove posso trovare un bankomat? Englisch, where can I find an ATM? Bankomat ist irgendwie zu schwer für die Engländer. ATM klingt besser. I don't know. Und dann haben wir hier Französisch. Es ist ein bisschen kompliziert, wie oft im Französischen. Où puis-je trouver un distributeur automatique de billets? Und Russisch. Bin noch nicht so fit. Ich probiere es mal. Где я могу найти банкомат? Dann haben wir, darf ich Sie etwas fragen? Wir nehmen gerade noch die 4 und die 5. Spanisch, puedo preguntarle algo. Schwedisch, får jag fråga dig en sak. Polnisch, mogę o coś zapytać. Italienisch, posso chiederle una cosa. Englisch, may I ask you something? Französisch, puis-je poser une question? Und Russisch, da bin ich auch, wie gesagt, noch nicht so firm drin. Mogu ja sprosit u vas koješto. Genau. Und so gehst du dann einfach diese verschiedenen Sätze durch. Und um herauszufinden, wie diese Sätze in der Zielsprache halten, gibt es wundervolle Übersetzungsprogramme. Und um diese Übersetzungsprogramme zu verifizieren, gibt es das Sprachtandem. Übersetzungsprogramm, das ich benutze, nennt sich DeepL. Und das Sprachtandem-Finde-Programm, das ich benutze, ist HelloTalk. Und habe schon oft im Podcast darüber gesprochen, aber auch da, es ist alles relativ simpel. Wichtig ist jetzt einfach nur, dass du verstehst, was beim Fremdsprachenlernen heutzutage das ist, das durch keine KI ersetzt werden kann, und das ist die Face-to-Face-Konversation. Ich habe mir jetzt gerade ein neues Produkt gekauft, das sind so Ohrstöpsel, die angeblich 80 Sprachen live während des Gespräches übersetzen. Ich werde das mit Andrea die Tage mal ausprobieren. Aber auch dann hast du einen Knopf im Ohr. Ich meine, der Punkt ist doch der, immer wenn du irgendwo einen Knopf im Ohr hast oder einen Übersetzer dabei hast oder ein Übersetzungsprogramm, hört immer noch jemand mit. Du bist nie zu zweit. Und sagen wir mal, du lernst jetzt jemanden kennen in einer privaten oder geschäftlichen Situation. Nehmen wir mal den Klassiker, du heiratest eine Frau aus Thailand, weil du zu Hause hier in Deutschland keine findest oder dich keiner haben will. Oder du lernst deine große Liebe bei deinem Einkaufsbummel in Moskau kennen. Oder auf Fuerteventura. Was auch immer. Auf jeden Fall, du heiratest jemanden, der deine Sprache nicht spricht. Da willst du doch nicht Tag und Nacht mit dem Knopf im Ohr rumrennen. Da lernt man die Sprache. Ist doch nicht so schwer. Oder du hast einen neuen Geschäftspartner. Ich habe jetzt gerade eine Anfrage bekommen von einem großen Unternehmen, in dem die Unternehmenssprache eine asiatische Sprache ist. Und da wird natürlich diese asiatische Kultur gelebt in diesem Unternehmen. Auch in Deutschland, ist doch klar. Und die Kultur zu verstehen ist eine Sache. Aber da ist doch das Mindeste, dass man mal ein bisschen die Sprache auch lernt. Und deswegen sollen die Mitarbeiter jetzt die Sprache lernen. Offiziell ist es ein Just-for-Fun-Kurs, weil keiner davon ausgeht, dass sie die Sprache tatsächlich so gut lernen, dass sie die im Business anwenden können, weil alles auch auf Englisch gemacht wird. Das wird sich dann bis Ende des Jahres zeigen, dass das doch möglich ist. Aber das ist... Es ist so, jeder hat ja immer so dieses Bestreben, dass das, was er selbst für wahr hält, die Realität ist. Da schließe ich mich nicht aus. Ich glaube, dass meine Technik, um eine Fremdsprache zu lernen, die effektivste ist, die es auf dem Markt gibt. Das sage ich ganz voller Selbstvertrauen und Überheblichkeit und Arroganz. Und vielleicht liege ich auch falsch. Vielleicht gibt es bessere und schnellere Techniken. Ich schaue immer, ich vergleiche immer, ich entwickle auch immer weiter. Ich nehme immer neue Sprachen mit auf. Im Moment ist Russisch so meine größte Herausforderung. Es wird demnächst noch weitere herausfordernde Sprachen geben, von denen ich bislang überhaupt keine Kenntnisse habe, anhand denen ich aber diese Technik dann auch wieder ausprobieren kann. Und was ich im Moment merke, zumindest für die europäischen Sprachen, ist, dass wenn ich sie hier in meiner Excel-Tabelle und mit meiner Liste von 100 Symbolen erstmal mit einem Verb, aus dem ich dann einen Satz bilde. Diese Sätze werden dann, wenn ich alle 100 Sätze in der Gegenwartsform beherrsche, werden sie in die Vergangenheitsform gepackt und in die Zukunftsform, weil ich natürlich auch vorwärts und rückwärts in der Zeit sprechen möchte. Und danach werden sie kombiniert. Also zum Beispiel Förster söker ja ein Stormagnat oder efter går jag hem. Zuerst suche ich einen Supermarkt und dann gehe ich nach Hause. Oder Feuer frage den Sorg, war kann ja hitta ein Bankomat? Darf ich dich etwas fragen? Wo finde ich einen Bankomat? Oder könne du hjälpe mig statt jag ska hjälpe dig? Also kannst du mir helfen statt ich helfe dir? Oder sowas wie, kann du hjälpe mig? War hitta ja ein Bankomat? Kannst du mir helfen? Wo finde ich einen Geldautomaten? Oder kann du hjälpe mig? Jag söker en stormarknad. Kannst du mir helfen? Ich suche einen Supermarkt. Und so geht's dann eben weiter. Ja. Wo finde ich? War kann ja hitta en Bankomat? War kann ja hitta Milch? Wo finde ich Milch? War kann ja hitta Öl? Wo finde ich Bier? Vielleicht ist die Grammatik noch nicht 100% richtig, aber dafür gibt es ja dann die Konversation mit dem Sprachtandem. Na? Okay. Jaska hjälpe dig. Du ska hjälpe honom. Du solltest ihm helfen. Vi ska hjälpe. Wir können helfen. Wir werden helfen. Ja? Ja, kann hjälpe. Ich kann helfen. Kann du hjälpe mig söka en stormarknad? Kannst du mir helfen, einen Supermarkt zu suchen? Kann du hjälpe mig hitta en Bankomat? Kannst du mir helfen, einen Geldautomaten zu finden? Also alleine jetzt mit diesen 5 Sätzen kann man schon so viel rumspielen. Ne? Und dann eben, wie gesagt, Vergangenheit, Zukunft. Und dann ist man schon mal so ein bisschen in diesem Thema drin. Und sobald ich anfange, Sätze miteinander zu kombinieren und die Wörter auch auszutauschen, dann suche ich nicht nur einen Bankomat, einen Geldautomaten, sondern dann suche ich ein Café, ich suche ein Restaurant, ich suche auf dem Markt ein bestimmtes Obst oder Gemüse, ich suche im Supermarkt eine Küchenrolle, keine Ahnung was, Damenbinden, Kondome, was man halt so im Supermarkt sucht, wenn man im Supermarkt ist. Man sucht vielleicht auch Erdnussbutter oder man sucht, das habe ich mal in Ungarn erlebt, da hat mich jemand gefragt, was ungeschälter Reis und Liebstöckel auf Ungarisch heißt. Und das war lange vor Zeiten von Übersetzungsprogrammen. Und in meinen ganzen Wörterbüchern, die ich dabei hatte, war nicht ein Hinweis drin. Ungeschälter Reis und Liebstöckel, wenn man deutsche Küche ins Ausland trägt. Ja, also das wäre im Grunde die Vorbereitung. Und dann habe ich nämlich plötzlich in allen Sprachen, die ich spreche, das gleiche System. Und dann kann ich schauen, in welcher Sprache kann ich sagen, ich gehe heim, ich gehe nach Hause, ich suche einen Supermarkt, wo finde ich einen Bankautomaten, darf ich dich was fragen und ich helfe dir. Und dann habe ich schon mal die ersten 5. Ja, und dann geht es eben weiter mit den Übungen. Dann mache ich mir Gedanken, welche kleinen Wörter eingebaut werden. Also zum Beispiel Wörter wie manchmal. Manchmal suche ich einen Supermarkt. Ibland hitta ja en stormarknad. Manchmal, das war manchmal, finde ich einen Supermarkt. Ihr merkt dann auch sofort, wenn irgendwas nicht passt. Ibland söker ja en stormarknad. Mar första ihr måste hitta en Bankomat. Also, manchmal suche ich einen Supermarkt, aber vorher muss ich einen Geldautomat finden. Ist übrigens auch interessant, wenn man sich da mit dem Sprachtandem unterhält, weil mir da ganz einfach sagt, in Schweden wirst du die Frage, var finns den måste Bankomat, wo findest du den nächsten gelegenen Bankomat, wirst du gar nicht brauchen, weil du jedes Tic-Tac mit Kreditkarte zahlen kannst. Also du brauchst einfach keinen Geldautomaten, weil du kein Bargeld brauchst. Trotzdem wird es Bankomaten geben. Und anderes wäre zum Beispiel wie warum und weil. Ja, warför söker du en Bankomat? Warum suchst du einen Bankomat? Du kannst alltid binnen. Du kannst immer mit Kreditkarte bezahlen. Das ist auch schön. Mit Kreditkarte bezahlen oder mit Karte bezahlen. Es gibt ein Verb dafür. Pinnen. Ja. Ja, skulle vilja pinna. Ich möchte gerne pinnen. Ja, einfach mit Pin bezahlen. Gibt es im Niederländischen übrigens auch. Ne? Oder dann haben wir zuerst, ja, Förster. Und dann, oh, därefter. Oder was haben wir noch? So Sachen wie wann, när. När söker du en Bankomat? När kommer du till mig? Wann kommst du zu mir? När går vi hem? No, när går vi hem? Wann gehen wir nach Hause? Jag skulle vilja dricka en kopp kaffe. Ich möchte einen Kaffee trinken. Jag har en kaffe här. Ich habe hier einen Kaffee. Jag är bredvid min Computer. Ich bin neben meinem Computer. Und so überlegt man sich das dann. Dann sitzt man in der Wohnung, überlegt sich, wie die verschiedenen Räume heißen, schaut sich in der Wohnung um. Wenn ich mich hier gerade umschaue, stelle ich fest, dass ich nach dem Podcast mal wieder ein bisschen ausmisten sollte hier. Es stehen viele Sachen rum, die schon länger als 3 Monate nicht benutzt wurden. Also kommen sie entweder weg oder werden irgendwo hingeräumt, wo man sie für die nächsten 2 Jahre hat und wenn sie dann immer noch nicht benutzt wurden, wegkommen. Es ist wie mit der Sprache. Eine Sprache, die man nicht benutzt, ist aus den Augen, aus dem Sinn, aus den Ohren, aus dem Sinn. Ist klar. Und ja, dann holt euch ja, Bücher dazu. Andrea macht das ganz clever. Sie bestellt sich das Buch plus das Hörbuch. Das heißt, sie liest und hört sich dann die Aussprache auch an und kann das dann entsprechend machen. Und manchmal, wenn wir abends zusammen auf der Couch sitzen und uns nichts Besseres einfällt, dann gucken wir einen Film über Netflix, aber nur in der Zielsprache. Das heißt, aktuell wären es Filme auf Schwedisch, was gar nicht so einfach ist, weil die natürlich alle mit Untertitel arbeiten, die Filme. Muss eine schwedische Produktion sein, wie zum Beispiel Emil från Lönneberga, der Michel aus Lönneberga, den gibt es im schwedischen Original. Oder jetzt hatten wir Palpito auf Netflix geguckt, als wir Spanisch gelernt haben. Wir hatten jetzt im März Spanisch auf der Agenda und das wird jetzt im Mai wieder auf der Agenda sein. Wechselt sich das quasi alle 4 Wochen ab. Also das Konzept ist eine Sache, aber dann überlege dir tatsächlich auch, wo du diese Sätze und diese Verben verlebendigen kannst und provoziere möglichst viele Situationen. Also was wir im Alltag machen, ist, wir hören Podcasts, wir lesen Bücher laut, niemals leise. Wenn du die Sprache noch nicht gut kannst, immer laut lesen. Wir hören Radio. Ich habe die App radio.de und dann läuft das über einen Bluetooth-Lautsprecher, den ich überall mit in der Wohnung rumschleppen kann, überall dann Schwedisch. Schwedischer Radiosender, vorzugsweise Nachrichten, Podcast habe ich schon erwähnt, dann Hörbücher auf Schwedisch, Hypnotiseuren zum Beispiel, wer es gerne gruselig mag, Bücher habe ich schon gesagt, sich gegenseitig Bücher vorlesen, auch das. Man kann auch so Programme nehmen wie einen klassischen Langenscheidkurs, den man einfach erstmal durcharbeitet, um sich dem Ganzen zu nähern. Und wenn ihr dann diese 100er Liste habt, ihr könnt ja anhand des Langenscheidskurs oder Pons oder Huber oder wie sie auch alle heißen, ja, kannst du ja die ersten Verben raussuchen, die da drin sind. Die Liste, die wir hier aufgesetzt haben, ist einfach aus einem Gespräch entstanden. Wir waren auf der Autofahrt nach Frankfurt und haben überlegt, welche sind denn jetzt die 100 Verben, die wir in der nächsten Zeit verwenden werden. Und so ist diese Liste entstanden. Also es sind unsere 100 Verben, es müssen nicht deine sein. Vielleicht bist du jemand, der gerne angelt, dann ist Angeln oder Fischen zum Beispiel da auf jeden Fall ein Thema. Das ist sind beides Ausdrücke, die wir nicht bei uns auf der Liste haben. Oder du grillst gerne, dann wäre Grillen eben wichtig. Oder Marinieren. Das Verb marinieren kommt bei mir, glaube ich, irgendwie auf Platz 735 oder so. Genau, und sobald dann diese 100 Verben stehen, überlegt man sich dann aufgrund von E-Mails, WhatsApp-Nachrichten, Telefongesprächen, welche Verben denn dann noch so sind, und dann werden die weiter eingefügt. Dann nimmt man den nächsten Raum, den man irgendwo hat. Ja, wenn dir die Räume ausgehen, gehst du in den Supermarkt und nimmst die verschiedenen Abteilungen. Also Möglichkeiten, solche Listen zu kreieren, gibt es genug. Und wenn dich das Thema interessiert, wie du solche Listen aufbereitest, dann guck mal bei der Speed Learning Academy beim Gedächtnismeister, da hast du da diese ganzen Sachen auch. Genau. Ja, also soweit. Wie kann es dann weitergehen? Ganz einfach. Dann geh in das Reise in das Land, in dem die Sprache gesprochen wird, und erlebe die Kultur, tauche in die Kultur ein, und du wirst feststellen, dass wenn du die Sprache wirklich gut kannst, dass du da enorme Einblicke in die Kultur bekommst. Und wie gesagt, für Schwedisch habe ich damals als Jugendlicher 40 Stunden gebraucht, um es auf ein Niveau zu bringen, das damals vergleichbar war mit meinem Französisch, das ich nach 3 Jahren Französischunterricht hatte. Ja, 40 Stunden intensives Training, aber eben dann auch wirklich viel, viel sprechen. Okay, gut, also, dann sind wir für heute durch, oder? Würde ich sagen, du hast jetzt eine Methode, mit der du deine Fremdsprachenkenntnisse nicht nur von null an aufbauen kannst, sondern bei der du auch parallel verschiedene Sprachen lernen kannst und immer überlegen kannst, welche Sprache spreche ich auf welchem Niveau. Ich persönlich halte nichts von diesen Sprachzertifikaten A1, A2 und so weiter. Wir haben das bei unserem Avatar-Training an der Speed Learning Academy nur deswegen erwähnt, weil es eben immer nachgefragt wird, aber ich halte das für Käse. Ich habe jetzt gerade wieder jemanden kennengelernt aus der Ukraine, auf dem Niveau A2 ein Sprachzertifikat erworben hat, und er kann auch nicht mal gerade auslaufen auf Deutsch. Also ist er nicht mal in der Lage, eine Wegbeschreibung zu machen oder ein 15-minütiges Gespräch zu führen. Und das ist für mich nicht A2. Also da ist es irgendwie, das ist noch nicht mal A1. Das ist einfach überhaupt nichts. Ne? Also das ist, man darf auch nicht vergessen, es gibt ja, ich glaube, nur 2 oder 3 Institutionen, die wirklich diese Prüfungen offiziell ablegen dürfen. Die TELG-Prüfung und Goethe-Institut. Das ist natürlich auch eine Geldmachmaschine, ist doch klar. Und ich finde auch nicht, dass man so viele verschiedene Niveaus braucht. Also entweder jemand spricht die Sprache so, dass es reicht, um in Deutschland zu arbeiten, oder er tut es eben nicht. Das ist so ähnlich wie eine Führerscheinprüfung. Es gibt ja auch keine 6 verschiedenen Führerscheinprüfungen fürs Auto, dass man sagt, ja, der kann jetzt zum Beispiel schon aus einer Parklücke rausfahren. Und der Nächste, der kann tatsächlich auch wieder in die Parklücke reinfahren. Der Dritte weiß, wie man in einem Parkhaus fährt, ohne das Auto zu demolieren. Der Nächste kann bei Regen und bei Glatteis fahren. Und dann haben wir sogar jemanden, der weiß, wie man bremst. Und dann haben wir jemanden, der kann auf der Autobahn fahren und Nachtfahren. Das ist doch alles mit drin. Wir haben Überlandfahrten, Autobahnfahrten, Nachtfahrten. Wir haben, ja, ich glaube in Schweden, ich habe mal gehört, dass es in skandinavischen Ländern 2 Fahrprüfungen gibt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Eine im Sommer, eine im Winter, weil dort der Winter eben relativ schwer ist oder heftig sein kann. Ja, lecker kopje koffie, lecker kop koffie. Das ist niederländisch. Ja, weil will die trinken, lecker kopje koffie mit Milch und Zucker. Aha. Eet je niks meer? Nee, ik ben klaar. Frühstück. Ja? Ontbijt. Ontbijt auf Niederländisch. Frühkost auf Schwedisch. Breakfast. Petit déjeuner. Prima colazione. Desayuno. Ja, auf jeden Fall. Diese Sprachzertifikate. Ich halte es für Geldmacherei. Zum einen, ich meine ganz ehrlich, ich bringe Geschäftsleuten für sehr viel Geld innerhalb kürzester Zeit eine Sprache bei und zeige ihnen, wie sie Sprachen wirklich schnell und effektiv lernen können. Egal welche. Mich hat noch nie jemand nach meinen Sprachzertifikaten gefragt. Würde ich mich jetzt irgendwo bewerben, warum auch immer ich das tun sollte, aber würde ich mich jetzt bei einer Firma bewerben, die zum Beispiel Englisch fließend voraussetzt oder Französisch oder Spanisch oder welche Sprache auch immer, dann würde ich die Bewerbung allein schon zweisprachig schreiben. Und tatsächlich habe ich auch so in internen Gesprächen von Firmen und von Firmenentscheidern mitbekommen, selbst wenn in der Bewerbung drin steht, Englisch in Wort und Schrift fließend. Kann es sein, dass der Personalchef, der das Vorstellungsgespräch führt, ein Gespräch auf Englisch gar nicht führen könnte? Nicht in dem Niveau. Das ist eben dann wieder schwierig. Ich habe mal eine Ausschreibung gelesen vom Klett Verlag. Ich glaube, es war Klett oder Cornelsen. Die wollten einen Sprachkurs aufsetzen, einen neuen Sprachkurs, Deutsch für Zuwanderer, Deutsch für Ausländer, Deutsch für Leute, die kein Deutsch können. So, jetzt habe ich mich dort beworben. Ich hab keine schriftliche Bewerbung hingestellt. Ich hatte einfach Lust, mal zu gucken, ob die mich nehmen würden. Und habe einfach ein Video aufgenommen, spontan, und habe in 7 Sprachen erklärt, warum ich glaube, dass ich für diese Projektgruppe ein wertvolles Mitglied wäre. So, und dann haben die mich sofort zurückgerufen, einen Skype-Termin vereinbart. Aber die wollten, dass ich nach Berlin ziehe, dass ich jeden Tag in Berlin bin. Die hätten mich sofort genommen. Ja. Aber erstens, was soll ich in Berlin? Und zweitens, warum soll ich mich mit so einem Projekt beschäftigen? Ich habe dann auch gefragt, wie lange denn derjenige brauchen soll. Und dann haben die gesagt, 100 Stunden bis A1. Mhm. Hat man da die Tendenz, von seinem Kaffee morgens schon zu Rotwein zu wechseln bei solchen Aussagen? Kann man doch nicht mit anhören. Ich meine, wie lange will ich denn jemanden, der in ein neues Land kommt, daran hindern, die Gesellschaft durch seine Arbeitskraft zu unterstützen? Also tatsächlich. So, Kaffee ist leer. Jetzt mal tatsächlich. Gehen wir doch mal diese Theorie durch. Ich habe jemanden, der kommt aus einem Land, in dem er verfolgt wird. Da hat er aber eigentlich noch eine Wohnadresse. Selbst wenn sein Haus zerstört ist, theoretisch gibt es diese Adresse doch noch, oder nicht? Jetzt kommt er nach Deutschland. Darf in Deutschland nicht arbeiten, soweit ich das weiß. Dürfte er dann, würden sich die Leute weniger Mühe geben, um die Sprache zu lernen. Also, so, dann muss man also Deutsch lernen, aber es gibt nicht genug Deutschkurse. Ein Bekannter von mir hat 3 Deutschkurse angefangen. Die wurden dann alle irgendwie aus organisatorischen Gründen nicht weitergeführt. Also, wenn ich verlange, dass die Leute die Sprache können müssen, was natürlich legitim ist, dann muss ich aber auch Sprachkurse anbieten, die was bringen. Und dann kann es nicht sein, dass ich eine Gruppe habe, in der 10 verschiedene Sprachen gesprochen werden als Muttersprache, um Deutsch zu lernen, sondern dann brauche ich einen Sprachlehrer, der die Sprache spricht, der Teilnehmer. Also entweder habe ich dann einen polyglotten Sprachtrainer, der wahrscheinlich aber nicht zu bezahlen ist, oder ich habe tatsächlich homogene Gruppen, damit man auch Bezug nehmen kann auf Ähnlichkeiten, Parallelen und Unterschiede in der Sprache. Und ganz schlimm ist es in der Schule, finde ich das. Also vor kurzem hatte ich ja wieder so ein Gespräch mit Lehrern, die Französisch unterrichtet haben. Man könnte doch dieses gesamte Integrationsproblem dadurch lösen, dass man nicht einzelne Schulsprachen unterrichtet. Und anders ist es ja nicht, kann man nicht anders bezeichnen als Schulsprache, sondern dass man Fremdsprachenkunde einführt. Man bringt den Kindern bei, wie man eine Sprache lernt, und dann können sich die Kinder überlegen, welche Sprache. Und dann habe ich den kleinen Viktor, der gerade aus der Ukraine kommt und der möchte gerne Deutsch lernen, legitim. Und dann habe ich aber den Martin, der sich mit Viktor gut versteht, und dann möchte eben Martin gerne Ukrainisch oder Russisch lernen, um mit Viktor sprechen zu können. Und dann habe ich den kleinen Mohammed, der gerade mit seiner Familie aus Syrien nach Deutschland gekommen ist, und der möchte natürlich Deutsch lernen. Und dann habe ich die Annette, die mit Mohammed zusammen im Turnverein ist, und die beiden kennen sich und sie möchte eben Arabisch lernen, weil sie das schön findet. Und dann habe ich jemanden, der hat eine schwedische Oma, der hat aber nie Schwedisch gelernt, weil seine Oma sehr gut Deutsch kann und in Deutschland lebt, aber er möchte seine Großmuttersprache lernen. Und der Nächste sagt ganz einfach, ich wollte schon immer mal Chinesisch lernen oder mich interessiert Italienisch, weil wir da immer in Urlaub hinfahren. Okay. Und dann lernen die Kids eben zum Beispiel mit genau dieser Methode, die ich jetzt gerade vorgestellt habe, wie man eine Sprache lernt. Und dann sprechen sie diese Sprache auch. Und jeder erzählt in seiner Sprache was über sein Hobby. Und was passiert denn dann? Dann habe ich eine Gruppe mit 25 Schülern, in der werden, sagen wir mal, 8 verschiedene Sprachen gelernt. Dann lernen die Kids mal eben nebenbei 8 verschiedene Sprachen. Denn wenn dein Nachbar Russisch lernt, während du Italienisch lernst, nebendran lernt einer Arabisch und man diese Listen durchgeht, hey, da kommt man gar nicht umhin, mehrere Sprachen parallel zu lernen. Und Kinder ja sowieso nicht. Also die saugen doch alles auf. Die haben dann auch riesen Spaß, und dann erzählt eben einer was auf Italienisch über Tennis, der Nächste erzählt was auf Arabisch über seinen Hamster, der Nächste erzählt was auf Russisch über sein Lieblingsessen und dann nochmal von mir aus auf Chinesisch über seinen Turnverein. So viel Potenzial, das brach liegt. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch so ein bisschen daran liegt, wir glauben immer, dass unsere Wahrheit die einzige Wahrheit ist. Und wenn jemand einen Lehrplan erstellt, und das wird auch ganz deutlich bei dem Buch Bildung, alles, was man wissen muss, da kam irgendwann die andere Bildung. Bildung, alles, was man wissen muss, war ziemlich geisteswissenschaftlich angehaucht. Da war im Grunde drin gestanden, was man kognitiv wissen muss. Und dann kam die andere Bildung, da ging es dann um technische Sachen und sowas. Wurde aber von einem anderen Autor geschrieben. Und ich glaube tatsächlich, dass ein Punkt der ist, wenn ich heute einen, wie nennt man diese Menschen, die Lehrpläne erstellen, einen Mitarbeiter habe beim staatlichen Schulamt oder beim Bildungsministerium, dann ist das ja oftmals jemand, der gar nicht mehr im aktiven Schuldienst ist. Der wird auch nicht daran gemessen, ob sein Lehrplan funktioniert. Der ist ja wahrscheinlich eh nur für eine begrenzte Zeit dort. Der wird nicht daran gemessen, ob dieser Lehrplan irgendwo anders erprobt war, also ob es eine Testgruppe gab. Ja, man könnte ja zum Beispiel, bevor man irgendwas in den Lehrplan aufnimmt, erstmal testen, ob das überhaupt funktioniert. Das heißt, man macht eine kleine Studie, um zu gucken, wie man Mathematik, Fremdsprachen, Geschichte und so weiter am besten lernt. Und das, was bei der Studie rauskommt, das wird dann erst in den Lehrplan aufgenommen. Also, Fakt ist, weder ein Schulbuch, noch ein Lehrplan, noch ein Unterrichtskonzept muss beweisen, dass es effektiv ist. So. Da haben wir ein Problem. Das funktioniert ja so in kaum einem anderen Beruf. dass Menschen, es gibt immer mal wieder Situationen, dass Menschen, die weit weg sind vom Tagesgeschäft, elementare Entscheidungen treffen. Kenne ich eigentlich nur von der katholischen Kirche, die Hochzeiten anbieten. Ja, die katholischen Pfarrer, die dem Zölibat unterliegen, bieten Hochzeiten an und Eheberatung. Und dann bietet die katholische Kirche Beratung für Schwangere an und Schwangerschaftsabbrüche und sowas. Also, ist schon lustig manchmal, finde ich. Ich würde, glaube ich, auch... Ich glaube, ich würde auch nie überlegen, ob ein Mathematiker mit wenig pädagogischen Kenntnissen der bessere Mathelehrer wäre als ein Lehrer mit großen pädagogischen Kenntnissen, der aber einfach nur Mathe studiert hat. Also auf Lehramt. Ich weiß nicht, was da der bessere Weg ist. Der Mathematiker, der ist einfach irgendwie so ein Nerd ist, oder der Lehrer, der halt einfach Mathe ab der 9. Klasse, man kann halt theoretisch durch ein gutes YouTube-Video ersetzt werden. Geschichte auch. Ich meine, theoretisch muss kein Lehrer mehr Geschichte unterrichten. Das, was die Kinder tatsächlich erleben an der Schule ist, es gibt einen Lehrplan, der von jemandem erstellt wurde, der nicht mehr an der Schule unterrichtet im Normalfall. Ein Lehrplan, der nicht auf Effektivität, Effizienz oder Nachhaltigkeit hin überprüft wurde, sondern die Schüler sind quasi die Versuchskaninchen. Und dann wird die Individualität jedes einzelnen Schülern ignoriert und jeder Schüler auf diesen Lehrplan hin angepasst. Wenn ich jetzt gerade ausgucke, steht da gerade ein Buch von Leo Tolstoi. Auf jeden Fall von Tolstoi. Er hat eine Schule entwickelt damals für Bauernkinder. Und das Buch, das ich da habe, ist aus dem Antiquariat in Russland, wurde mir mitgebracht. Und das ist das Leselernbuch für die Bauernkinder. Und er hat damals eine Schule gehabt, da konnten die Kinder kommen, wann immer sie wollten. Und wenn die Kinder müde waren, haben die in der Schule einfach auch geschlafen. Das heißt, die Schule hatte den ganzen Tag geöffnet, weil die Kinder natürlich auf dem Feld und so helfen mussten bei ihren Eltern. Und damit die Eltern die Kinder überhaupt in die Schule geschickt haben, war die Schule im Grunde den ganzen Tag geöffnet. Und jeder konnte kommen, wann er wollte, und dann sich mit dem Stoff beschäftigen. Hochinteressantes Konzept. Funktioniert vielleicht für eine Schule, funktioniert es auch für andere. Und ich glaube, gerade so dieses Thema Sprache und nicht verstanden werden in seiner Individualität und mit seinen persönlichen Lebensthemen und seinen persönlichen Hintergründen und vor allem seiner persönlichen Lebensgeschichte nicht wahrgenommen zu werden, viel zu große Klassen. Die Klasse, in der mein Sohn jetzt gerade in der ersten Klasse ist, es hat 15 Schüler, ist ein Traum. Und trotzdem kann nicht individuell auf jeden eingegangen werden. Es geht einfach nicht bei 15 Leuten. Da fehlen einfach 3 weitere Lehrer. Manchmal sind sie zu zweit, manchmal auch zu dritt. Und dann geht's aber vorher. Da wird das Kind an einen Lehrplan angepasst. Und eigentlich sollte es umgekehrt sein. Wenn man wirklich das maximale Potenzial der Menschen in unserer Gesellschaft nutzen möchte, dann muss man doch von Anfang an gucken, was können die? Wo kann man sie unterstützen? Wo kann man sie fördern? Und dann gibt es eben keine einzelnen Klassen, sondern dann ist quasi alles irgendwie als AG aufgebaut, als Arbeitsgemeinschaft. Ja, dann gibt es halt Kinder, die kochen den ganzen Tag, weil sie das gut können und lernen dabei Deutsch, Englisch, Rechnen und Sachkunde durch Aktivität. Und die anderen, die spielen halt Fußball, machen Sport den ganzen Tag oder Musik und kriegen in dem Zuge das Wissen vermittelt. Es gibt ein Mannheim Privatgymnasium, dann ein Sport-Elite-Gymnasium, Ja, die machen überwiegend Sport und kriegen es trotzdem hin, den Lernstoff in der kurzen Zeit noch aufzuarbeiten. Das der Corona-Pandemie genau das Gleiche, hat man komplettes Schuljahr mehr oder weniger übersprungen. Also es geht, wenn man es möchte oder muss. Ja, also, falls ihr jemanden kennt, der irgendwas zu sagen hat und nicht nur was zu sagen hat, sondern tatsächlich auch gute Gedanken hat und Interesse hat, mal so einen Pilot zu starten, einfach mal einen Lehrplan auf seine Wirksamkeit hin zu überprüfen, anstatt ständig bei der PISA-Studie eine von Latz zu bekommen. Wenn ihr jemanden kennt, dann stellt doch mal den Kontakt her. Dann gehen wir mal aufs Boot, segeln eine Runde und probieren ein paar Sachen aus. Wir haben im Moment auf jeden Fall gerade die Studie begonnen. Läuft jetzt offiziell mit der Uni Tübingen, um die Trachtenberg-Methode für Mathematik mal zu überprüfen, Speed-Mathematik, und werden mit Sicherheit auch das ein oder andere zum Thema Unterricht noch machen. Aber wie hat es Manfred Spitzer schon gesagt, bloß weil eine Studie beweist, dass etwas besser wäre, muss es in der Schule noch lang nicht ankommen. Okay, also, du weißt jetzt, wie du deine Sprachkenntnisse auf Vordermann bringen kannst. Fangen wir mal damit an. Und ansonsten danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören. Und wenn du jemanden kennst, der im Moment gerade eine neue Sprache lernen möchte, dann teil doch gerne diese Podcast-Folge mit ihm. Und dann bis zum nächsten Mal. Das war eine neue Folge der Speed Learning Podcast Show. Hast du gemerkt, wie spannend und hilfreich die Tipps waren? Und möchtest du deine Lernprobleme in den Griff bekommen, um dein Wissen nachhaltig zu festigen? Dann melde dich jetzt für unser kostenloses einstündiges Training vom Nichtskönner zum Superhirn, der Weg zum Lernerfolg in 7 einfachen Schritten an. Klicke jetzt auf den Link in der Podcast-Beschreibung und sichere dir deinen Platz im kostenlosen Training.